Mir spukt das alte Intro auch noch im Kopf rum. Ab und zu. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zurück mit Alle Zeit der Welt. Heute möchten wir weitermachen mit dem Orden der Illuminaten.
Wir haben in der letzten Folge über die Ursprünge der bayerischen Illuminaten gesprochen und wie Adam Weishaupt einen anti-jesuitischen, anti-rosenkreuzerischen Studentenbund gegründet hat, der unter Knigge aufgeblüht ist und die Freimaurerei in Deutschland unterwandert hat sozusagen. Und sind dann bis zu dem kurzen Höhepunkt in dem Fall gekommen und haben dann einen Cut gemacht. Und heute kommen wir zu dem eigentlich fast noch spannenderen Teil der Geschichte, finde ich, nämlich zu der Verbreitung der Theorien, wie daraus dann eine Verschwörungstheorie werden konnte, die uns heute so vertraut ist, die heute so vielseitig rezipiert wird. Wir haben es ja angeteasert letztes Mal, dass Madonna, Eminem und Rihanna auf gewissen Websites als Illuminaten verunglimpft werden, muss man sagen. Und dass der Begriff der Illuminaten eigentlich zu einer entkernten Meta-Erzählung wurde, wo es um dunkle Mächte geht, die die Welt kontrollieren. Und heute schauen wir uns ein bisschen an, wo kommen denn diese Theorien her und wie hat sich denn das noch weiterentwickelt? Wie hat sich das denn dann bis in die Hippie-Zeit mit Robert Owen und Wilson so ein bisschen in der öffentlichen Imagination auch in Amerika gehalten? Das ist das Ziel für die heutige Folge. Bist du bereit, Jonas?
Let's go.
Durch diesen großen Aufruhr, der gemacht wurde von den Rosenkreuzern und den Jesuiten über die angeblichen geheimen Machenschaften des Ordens, erfuhren die Illuminaten gemeinsam mit der Publikation dieser Dokumente durch die bayerische Regierung in den späten 80er Jahren ein enormes Aufsehen in der Öffentlichkeit. Also es war ein richtiger Medienskandal. Hier ein Artikel aus dem Spiegel.
Liberaldenkende sahen eine jesuitische Verschwörung am Werk, während konservative Publizisten bereits an der schwarzen Illuminatenlegende strickten. So warf das Mainzer Religionsjournal Weishaupt und seinen Anhängern vor, sich mit Ausländern zu vereinen, um das Vaterland in ihre Gewalt zu bringen. Bayerns Behörden gebühre das Verdienst, das im Finstern herumkriechende Geheimnis der Bosheit aufgedeckt und zum Schrecken der christlichen Welt ans Licht gezogen zu haben.
Und wenn jetzt da 1787 Dokumente einer Geheimgesellschaft publiziert werden und es jetzt hier ein mehrjähriger öffentlicher Skandal ist, der in allen Medien und europaweit publiziert wird, ja, wen wundert es, dass der Ausbruch der Französischen Revolution 2 Jahre später, also 89, wenige Jahre nach dem Verbot, 2 Jahre nach der Publikation der Daten, denen angelastet wurde? Nochmal Zitat hier aus dem Spiegel.
Ein Jakobiner ist nichts anderes als ein praktischer Illuminat, hieß es 1792 in der Wiener Zeitung, die auch Gerüchte kolportierte, dass Illuminaten im Rheinland die Neigung zum Anschluss ans revolutionäre Frankreich schürten. Ihr Ziel sei, die Welt zu regieren, indem sie die Fürsten betrügen und alle Macht an sich zu reißen, indem sie sich ihrer Minister bemächtigen.
Was ist der finale Baustein, den man verstehen muss, um zu verstehen, warum die Illuminaten so berühmt wurden und so viele andere Geheimbünde vergessen wurden, obwohl sie nur ein paar Jahre existiert haben und ein bisschen aufklärerische Literatur verbreiten wollten? Erst gibt es diese schwarze Legende, die von den Rosenkreuzern und Jesuiten über die Illuminaten gestrickt wird. Dann gibt es einen riesen Medienfurore über das Verbot und warum so wichtig ist, die zu verbieten, warum die so gefährlich sind. Und dann kommt es zur Französischen Revolution, dem größten Schock für das konservative Establishment, das Europa wahrscheinlich jemals erlebt hat. Und dann braucht man eine Erklärung. Und in diesem Schock verfällt das Establishment auf den aktuellen, auf den letzten großen Skandal, auf den aktuellsten Skandal zurück, der auch super dokumentiert ist und alle Quellen sind da. Und dann wird eben eindeutig hier gesagt, ne, ein Jakobiner ist nichts anderes als ein praktischer Illuminat. Da ist ein bisschen was dran inhaltlich. Ein Jakobiner ist jemand, der das, was die Illuminaten gerne umgesetzt hätten, praktisch versucht umzusetzen und nicht nur in seiner Studiengruppe drüber redet. Aber diese Idee, dass die schändlichen bayerischen Illuminaten hinter der französischen Aufklärung stecken, ist an sich ja lächerlich und wird dann aber erklärbar oder nachvollziehbar, wenn wir uns diese kurze Aufeinanderfolge von dramatischen Ereignissen hier in die Erinnerung rufen. Ja. Und wenn du in Wien im Kaffeehaus saßt und davor gelesen hast, dass die Illuminaten in Bayern den Aufstand planen und danach gibt es in Frankreich die Aufklärung, also die Revolution, und dann ist das jetzt ja keine so unglaubwürdige nächste Erklärung zu sagen, das ist das Gleiche. Und damit wurde der Illuminatenorden zum Ziel für die Entstehung antiaufklärerischer, vorromantischer und restaurativer Gedanken, die im Zuge der Französischen Revolution aufkommen. Die große Zielscheibe bleibt der Illuminatenorden. Jetzt kommen wir zu dem Entstehen der Verschwörungstheorien, die eben genau aus diesen Zeitungsartikeln und dieser Zeit der Krise hervorgehen. Es gibt da zwei zentrale Leute, Baruel und Robison. Robison, der war Schotte, also Baruel war Franzose und Robison war Schotte. Und die beiden sind eigentlich diejenigen, die das Ganze dann für die Nachwelt und für eine breitere Öffentlichkeit aus den Zeitungsartikeln und aus den Gesprächen heraus in Buchform gießen und sehr, sehr einflussreich machen. Augustin Baruel war Jesuit, war selber Freimaurer und hat dann eben in seinen Memoiren zur Geschichte des Jakobinismus die Idee aufgestellt, dass die Illuminaten eben überlebt hätten, das Verbot in Bayern, und eine internationale Verschwörung darstellten und der Hintergrund hinter der französischen Aufklärung waren. Wir haben in der Folge über die Freimaurerei auch über Baruel geredet, weil er derjenige war, der auch der hat es nicht nur den Illuminaten, sondern auch speziell den Freimaurern in die Füße geschoben und gesagt, ich war selber Freimaurer, ich weiß das, wir waren das, aber ich war dagegen. Er sitzt dann eben auch in England, nachdem er geflohen ist vor der Revolution, und schreibt aus dem Exil und versucht, das verschwörungstheoretisch zu erklären. John Robison war ein schottischer Gelehrter und tatsächlich so Wissenschaftler seiner Zeit, ein angesehener, der mit seinem Buch Proofs of a Conspiracy die gleiche Theorie wie Baruel eigentlich vertrat. Der Beweis, wir haben hier aus Bayern den Beweis, dass sie sich verschworen haben und dann ist es hier passiert. Lustiger, also um auf Baruels Theorie noch ein bisschen mehr einzugehen, das kam jetzt mal ein bisschen zu kurz. Er beschuldigte zum Beispiel auch die Tempelritter, dass sie heimlich überlebt haben und die Freimaurerei im Gewand der Illuminaten infiltriert hätten. Und dadurch waren wir Freimaurer waren es, die die französische Revolution gemacht haben, aber nur weil wir von den bösen Tempelrittern unterwandert wurden. Ja. Baruels ursprüngliche Idee war es, die Juden als an einer globalen Verschwörung beteiligt darzustellen und die Juden als treibende Kraft der Weltgeschichte. Das war ein ursprünglicher Plan für die Erklärung, wie man die französische Revolution und so framen könnte. Aber bis dahin war leider der allgemeine Konsens, dass Juden dazu viel zu machtlos seien. Deswegen verzichtete Baruel dann später auf die Veröffentlichung dieses Erklärungsbuchs über die Juden, weil er befürchtete, Zitat, dass es zu einem Massaker an den Juden führen würde. Erstaunlich weitblickend für einen Verschwörungstheoretiker. Erstaunlich
moralisch. Das stimmt. Ne?
Das muss man.
Gut, dass er nochmal nachgedacht hat, der Mann.
Ja, aber er hat halt dann einfach.
Er hat sich auch ganz davon unter den Bus geworfen, ja.
Genau. Das ist wir sehen ja einfach, da sitzt jemand im Exil, versucht einfache Erklärungen für komplexe Probleme zu finden. Er ist nicht gewillt zu sagen, die Monarchie war vielleicht das Problem. Vielleicht war das System auch irgendwie scheiße, was wir vorher hatten. Er ist da ein Vertreter, der dahin zurück will, der das rechtfertigen will. Und deswegen entscheidet er sich dann im letzten Moment noch, statt die Vorgängerversion der Protokolle der Weisen von Zion zu schreiben, stattdessen das Standardwerk für Antimasonismus und die schwarze Legende der Illuminaten zu verfassen. Zeigt einem einfach auch, wie austauschbar das ist. Ja, du willst eine einfache Erklärung, du willst einer kleinen Gruppe von Menschen das in die Schuhe schieben und wie viele Gemeinsamkeiten eben auch zwischen diesen antisemitischen Verschwörungstheorien und diesen antimasonistischen und so steckt. Das sind zwei Seiten der gleichen Medaille des Denkens, zu sagen, ja, ganz einfach, dunkle Macht, seit Anfang der Geschichte werden wir von denen heimgesucht und ja, ist ein einfaches Geschichtsbild, kann man gut durchs Leben gehen. Vor allem, wenn man sich dann noch als Krieger fürs Gute stilisiert. Und die Publikationen von Baruel inspirierten auch John Robison, der unabhängig an seiner eigenen Verschwörungstheorie arbeitete. Proofs of Conspiracy, Beweise für eine Verschwörung gegen alle Religionen und Regierungen Europas. Er hat es dann extra noch ein paar Kapitel erweitert und mehrere Zitate von Baruel mit aufgenommen. Und die beiden waren spannenderweise auch persönlich dann befreundet, weil sie waren ja beide auf der Insel und konnten sich da zum Tee treffen und überlegen, ein paar wilde Theorien über die Illuminaten spinnen. Also spannend, dass es tatsächlich auf zwei sehr unterschiedliche Männer, die miteinander befreundet waren, dann auch zurückgeht, diese Theorie. Beide Bücher waren super populär zu der Zeit und regten zu vielen Nachdrucken, Paraphrasen an. Hier noch ein ganz kurzes, eine Schlussfolgerung aus Robinsons Proofs of Conspiracy von Seite 269.
Nichts ist so gefährlich wie eine mystische Vereinigung. Das Ziel bleibt ein Geheimnis in den Händen der Manager. Der Rest steckt sich einfach einen Ring an die Nase, mit dem sie nach Belieben herumgeführt werden können. Und da sie immer noch nach dem Geheimnis hecheln, sind sie umso erfreuter, je weniger sie sehen.
Und das ist natürlich eine berechtigte Kritik an den Illuminaten, dass natürlich Weißhaupter auch genauso wie die Freimaurer oder die Rosenkreuzer mit diesen höheren Rängen und dem Mystischen und dem Geheimnissen, dem anscheinend geheimen Wissen irgendwie ja schon auch Werbung gemacht hat und das versucht hat zu verarbeiten zu seinem Vorteil.
Ja.
Und jetzt da nicht so aufklärerisch unterwegs war, wie die Inhalte vielleicht hätten sein können, die er da vertreten hat. Aber er ist halt auch ein Kind seiner Zeit und das war populär und das war irgendwie auch notwendig, hat er gesehen, um Leute zu rekrutieren für seine Sache. Zu Robinson und Baruel hier nochmal eine Memo aus der Illuminatus-Trilogie.
Memo Nummer 12. Ich habe endlich das grundlegende Buch über die Illuminaten gefunden. Proofs of a Conspiracy. Beweise einer Verschwörung von John Robinson. Robinson war ein englischer Freimaurer, der durch persönliche Erfahrung herausfand, dass die französischen Freimaurerlogen wie der Grand Orient eine Fassade der Illuminaten und die Hauptverantwortlichen für die französische Revolution waren. Sein ganzes Buch ist sehr explizit darüber, wie Weißhaupt arbeitete. Jede unterwanderte Freimaurergruppe hatte mehrere Stufen, wie eine gewöhnliche Freimaurerloge. Aber als Kandidaten durch die verschiedenen Grade aufstiegen, wurde ihnen mehr über die wahren Ziele der Bewegung erzählt. Diejenigen, die ganz unten waren, dachten einfach, sie seien Freimaurer. Auf den mittleren Stufen wussten sie, dass sie an einem großen Projekt zur Veränderung der Welt beteiligt waren. Aber die genaue Art der Veränderung wurde ihnen nicht erklärt. Je nachdem, wofür sie nach Ansicht der Führer bereit waren. Nur die Spitze kannte das Geheimnis, das laut Robinson darin besteht, dass die Illuminaten darauf abzielen, alle Regierungen und Religionen zu stürzen und eine anarcho-kommunistische Welt der freien Liebe zu errichten. Und weil der Zweck die Mittel heiligt, ein Grundsatz, den Weißhaupt in seiner jesuitischen Jugend erworben hatte, war es ihnen egal, wie viele Menschen sie töteten, um dieses edle Ziel zu erreichen. Robinson weiß nichts über frühere Illuminatenbewegungen, aber er sagt ausdrücklich, dass die bayerischen Illuminaten nicht durch das Vorgehen der Regierung im Jahr 1785 vernichtet wurden, sondern tatsächlich noch aktiv waren, sowohl in England und Frankreich als auch möglicherweise anderswo, als er 1801 schrieb.
Ja, und jetzt ist natürlich die große Frage, die auch immer wieder behandelt wurde. Was machte denn Weißhaupt nach dem Verbot des Ordens? Es gibt die große Theorie, kennst du die Theorie? Die auch
Er hat in seiner eigenen kleinen Welt der freien Liebe gelebt. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber
er ist nach Amerika, hat George Washington umgebracht, hat sich dann als Doppelgänger von George Washington weiter als George Washington gelebt, weil die beiden sich ein bisschen ähnlich sehen auf den alten Bildern. Und hat dann angefangen, Hanf anzubauen, weil Washington ja nachweislich auch Hanfplantagen hatte, aber Nutzhanf. Ne? Mhm. Und das wird dann ein bisschen verdreht. Und also das ist in der Illuminatus-Trilogie die schöne Theorie, dass Adam Weishaupt danach direkt zu einem Founding Father wurde. und seine Sachen aus Bayern 1:1 nach Amerika exportiert hat. Ja, so eine Personalunion. Tatsächlich ist der Verbleib deutlich weniger dramatisch und leider auch weniger aufregend als die Übersee-Connection nach Amerika. Es gibt verschiedene Quellen, die auf den Verbleib Weißhaupts in thürischen Gotha hinweisen. Laut einer Schrift von Leopold Engel, die Geschichte des Illuminatenordens, ein Beitrag zur Geschichte Bayerns, ist Folgendes bekannt, dass nämlich Weißhaupt im Jahr 1785 von der Uni Ingolstadt entlassen wurde. Das heißt, dort war er spätestens raus aus Ingolstadt, dann auch mit dem Verbot. Und der offizielle Grund für die Entlassung war, dass Weißhaupt für die Bibliothek der Universität gottlose Bücher und Literatur beschaffen wollte, in denen die christliche Religion in ihren ersten Grundwahrheiten angefochten wurde. Und ja, also Weißhaupt danach wahrscheinlich durch mehrere deutsche Kleinstädte tingelt, und einfach in Vergessenheit gerät. Er schreibt danach noch wütende Texte, um sich zu rechtfertigen, aber im Großen und Ganzen kriegt er keine Anstellung mehr und gerät zunehmend in Vergessenheit, anstatt die Karriere als Founding Father. Also das ist so das ist ein bisschen wie mit der Bibliothek von Alexandria, wo wir die Geschichte vom großen Brand in Erinnerung haben und die realistischere historische Variante ist, dass sie danach einfach verkommen ist über Jahrhunderte und sich niemand mehr gekümmert hat und niemand mehr die alten Sprachen lesen und schreiben konnte und das Ganze einfach verfallen und vergessen ist. Anstatt dass irgendwann hat es ja auch mal gebrannt, aber dass es eben nicht diesen einen großen dramatischen Brand gab, wo das Wissen vernichtet wurde der antiken Welt, sondern ein Verfall, einen langsamen, weil es kein großes Interesse an diesem Wissen mehr gab, so vor Ort. Jetzt hätte die ganze Geschichte auch, also nicht damit enden können, weil Baruels die Verschwörungsschriften sind in der Welt, Robinsons und Baruels Bücher, die anderen Ideen, die große konservative Medienpanik nach der Französischen Revolution, all das ist durch Europa geschwappt und ist in den Gedanken der Menschen jetzt zu der Zeit eben real und irgendwie Thema. Das Ganze bleibt aber nicht auf Europa begrenzt, sondern schwappt in die USA hinüber. Damals kamen die Trends noch aus Europa in die USA, bevor sich das umgedreht hat. Ne? Und im Jahr 1798, also nochmal einige 9 Jahre nach der Revolution, erfasste die Vereinigten Staaten dann eine regelrechte Illuminatenpanik, ausgelöst durch puritanische Geistliche wie Jedediah Morse und Timothy Dwight IV. Großartige Namen. Jedediah Morse und Timothy Dwight IV. Die haben sich dann eben, hat ein bisschen gedauert, bis die Bücher bei ihnen ankamen, aber dann, als sie gelesen hatten, waren sie Feuer und Flamme und bezogen sich eben auf die Verschwörungstheorien von John Robison und Augustin Baruel auf die innenpolitische Situation ihres eigenen Landes. Da wird das Ganze als Schablone genommen und auf die amerikanischen Verhältnisse gemünzt und einfach gesagt, dass die Demokratisch-Republikanische Partei und insbesondere Thomas Jefferson als deren ihren Führer, der auch von 1785 bis 89 in Paris lebte, selber, die moderne Ausprägung der Illuminaten sei. Und dann wurde das sehr wenige Jahre nach Publikation der Bücher spannenderweise schon genutzt, um Politik zu machen in Amerika. Um diese Paranoia zu nutzen, um Politik zu machen.
Und nach einer sehr amerikanischen Sache.
Ja. Wieder zurückgeschwappt auf jeden Fall. Aber wie wir sehen, sind die Ursprünge davon eigentlich auch in Europa. Das haben wir auch exportiert und jetzt kriegen wir es wieder zurück. Ihnen wurde unterstellt, der Partei von Jefferson, den damaligen Republikanern, aber den heutigen Demokraten, dass sie nicht nur gemäßigt konservative Politik machen wollen, sondern das gesamte Christentum abschaffen wollen. Und wenn man sich da die Vereinigten Staaten und ihre Gründung anschaut, ist es natürlich sehr weit weg. Ist natürlich, ne? Wird Gott erwähnt und so. Aber als Folge dieser weit verbreiteten Befürchtung entstanden dann die sogenannten Alien and Sedition Acts, die es Ausländern erschwerten, die amerikanische Staatsbürgerschaft zu bekommen und die jede, Zitat, falsche, skandalträchtige und bösartige Veröffentlichung gegen die Regierung der Vereinigten Staaten unter Strafe stellte. Also, welcome back.
Welcome back, 18. Jahrhundert. Hey.
So. Es liest sich so verdammt modern, aber da wird dann mit einer Angst und einer Verschwörungstheorie, mit Paranoia Politik gemacht und am Ende führt es dazu, dass man Angst vor Ausländern hat. Das wurde den Illuminaten ja auch schon vorgeworfen, ne? Also die Illuminaten haben ja auch schon mit Ausländern paktiert, auch ganz schlimm. Und ja, hier sehen wir dann, dass diese Idee sich auch auf andere Länder anwenden lässt und es reicht, dass Thomas Jefferson zu lange in Paris war, zur falschen Zeit. Im Verlaufe des 19. Jahrhunderts wurden die anti-illuminatischen Theorien zunehmend antisemitisch aufgeladen. Also das, was Baruel noch verworfen hatte, weil es zu unglaubwürdig in seiner Zeit gewirkt hat, wird dann im 19. Jahrhundert populär und en vogue und verschmilzt mit dieser Idee. Und wir sehen, dass diese Ideen eben ja so verwandt sind. Baruel hielt die beiden Konzepte für austauschbar, nur seine eigene Zeit noch nicht verschwörerisch und antisemitisch aufgeladen genug, damit es glaubwürdig erscheinen würde. Und jetzt verändert sich das langsam. Und es wurde dann eben zunehmend schon im 19. Jahrhundert behauptet, das Weltjudentum die Freimaurerei und die Illuminaten seien entweder eng miteinander verbunden oder sogar identisch. Ganz großer Quatsch natürlich, wenn wir uns schon beschäftigt haben mit den Freimaurern und gesehen haben, dass da gerade die Mitgliedschaft von jüdischen Menschen in Deutschland lange Zeit ein großes Problem war oder nur in gewissen Logen mit gewissem Ritus und sehr begrenzt möglich war und sich dann ja auch auf jüdischer Seite so eigene Alternativen dazu gegründet wurden, Alternativvereine. Hast du schon mal von Nesta Webster gehört?
Nein.
Das war eine Autorin, Frauenrechtlerin und englische Faschistin. Eine wunderbare Kombination, die in den 1920er Jahren dann schon im 20. Jahrhundert, die Idee popularisierte, dass die Juden hinter angeblichen Illuminatenkomplotten stecken würden. Und sie versuchte damit die Ereignisse wie die Oktoberrevolution in Russland, da sehen wir dann die nächste große schockierende Revolution nach der französischen war die Oktoberrevolution in Russland. Und da wird dann auch wieder auf diese alten Muster zurückgegriffen. Wie haben wir es uns letztes Mal erklärt? Da waren es die Illuminaten und die Freimaurer. Jetzt haben wir noch 100 Jahre Antisemitismus-Erfahrung mit draufgeladen. Jetzt können wir das alles drei schön zusammen verquicken, um den großen bolschewistischen jüdischen Weltkomplott irgendwie zu sehen. Wir sehen hier so eine Exegese von Ideen, die jedes Mal, wenn es eine große Krise gibt, wieder aufkommen und mit den neuen Sachen wiederverwendet werden, wie so ein Schneeball, der größer wird. Und der Kern davon ist aber immer die Angst, dass die Illuminaten doch eigentlich Freimaurer unterwandert haben und schuld an der Französischen Revolution sind. Das ist so der Kern von der großen Idee. Das ist sehr spannend, dass die Illuminaten da auch irgendwie der Kern der Verschwörungsideologie der Nazis sind. Auch eine Idee. Auch eine Art. Nicht 1:1, aber da kann man auf jeden Fall eine gedankliche, ideengeschichtliche Linie ziehen. Die Biografie von Nesta Webster liest sich wie ein Fiebertraum. Unglaublich. Die Frau hätte wirklich auch eine eigene Folge mal verdient.
Auf einer Reise durch die Schweiz hatte Webster im Winter 1910 ein mystisches Erlebnis. Sie glaubte fortan, die Inkarnation einer Komtesse zur Zeit der Französischen Revolution zu sein, deren Familie unter dem Terror der Jakobiner zu leiden hatte. Seitdem vertrat sie deutlich monarchistische und gegenaufklärerische Positionen, wie es ihrer Ansicht nach auch die französische Gräfin ihrer Fantasie getan hätte. Nach England zurückgekehrt, begann sie historische Romane zu schreiben.
Warum sind Faschisten alle so scheiß Laper? Also ich liebe ja Laper, aber warum gibt es da diese ungute Verquickung zwischen dem faschistischen Milieu und Leute, die denken, sie channeln alte germanische Priester wie Sibottendorf oder Webster, die denkt, sie wäre eine Comtesse aus der Französischen Revolution. Einfach eine Engländerin, die als französische... Das ist so, wie heißt diese Serie auf Netflix mit dem englischen Königshaus?
Boah, keine Ahnung. Bridgerton?
Ja, Bridgerton, danke. Das ist so ein bisschen dieses Phänomen. Sie war auf einer Reise in der Schweiz, hat sich das so vorgestellt, wie sie ihr Bridgerton-Leben, also ganz auf französischer Seite lebt und wie dann die bösen Jakobiner kommen und ihr Leben zerstören. Und hat sich so in dieser Fantasie reingesteigert, dass sie das zu ihrer faschistischen Kernkompetenz gemacht hat. Das führte dann ganz direkt dazu, dass Webster und ihre Anhänger eben auch die Protokolle der Weisen von Zion zitiert haben. Dazu haben wir auch eine eigene Folge gemacht, wo dieses Plagiat herstammt und zusammenkopiert wurde. Und in den Protokollen der Weisen von Zion werden eben auch die Freimaurer als Tarnorganisation der jüdischen Weltverschwörung dargestellt. Also da sehen wir diese Idee auf jeden Fall auch schon vertreten. Nur bis heute wird es ja verbreitet und ist... rechtsradikaler, narzisstische Kernverschwörungsideologie. Damit hätte es eigentlich auch enden können. Damit hätte es eigentlich auch gereicht, oder? Der Illuminatenorden war jetzt zwar das egomanische Projekt eines Mannes, der die Jesuiten und die Rosenkreuzer nicht mochte. Und am Ende wird ihm jetzt schon so viel in die Schuhe geschoben. Das könnte ja auch einfach das Ende sein, dieser Legende. Stattdessen haben wir die logische Folge davon, dass im 20. Jahrhundert unter anderem okkultistische und theosophische Gruppen den Illuminatenorden als ihren intellektuellen Vorgänger sehen. Was jetzt auch wieder ein großer Sprung ist, weil die müssten sich ja eigentlich mit den Rosenkreuzern verbunden sehen. Weil das sind ja eigentlich ihre intellektuellen Vorgänger, die mit dem Illuminismus zusammenhängen und so. Stattdessen beziehen sich dann Esoteriker im 20. Jahrhundert, die auch wieder die Geschichte nicht richtig gelesen haben. Warum? Das ärgert mich so. Wenn ihr euch auf einen alten Geheimbund beziehen wollt, dann findet doch wenigstens einen, der nicht nur eine coole Konnotation hat in der öffentlichen konservativen Vorstellung, sondern findet doch einen, der irgendwie auch eine große Reputation hat, aber wenigstens zu euch inhaltlich passt. Mein Gott, so schwer kann es doch nicht sein. Beispiele für Neugründungen ist dann eben der bekannteste ist von dem deutschen Leopold Engel, der 1896 den Weltbund der Illuminaten gründete, zwischen Leipzig und Berlin, und sich selbst als direkter Nachfolger von Adam Weishaupts Orden sah. Der Verein bestand bis 1929 im Berliner Vereinsregister und hat nach Amerika expandiert, was ganz spannend ist. Engel selber war ein Dresdner mit Interesse an Naturwissenschaften und Schauspielkunst, hat als Theaterschauspieler gearbeitet ab 1880 und traf dann 1888 in Berlin den Okkultisten und Freimaurer Theodor Reuss. Mit dem gemeinsam gründete er dann. Und damit kam so ein bisschen dieser innere Zwiespalt auch zwischen Engel, der eher naturwissenschaftlich ausgerichtet war, vielleicht eher, und Reuss, der eben Okkultist war. Engel beendete dann 1890 seine Schauspielerkarriere und widmete sich ganz dem Schreiben und veröffentlichte dann so Bücher wie Der Illuminatenorden im 18. Jahrhundert und Geschichte des Illuminatenordens. Hat sich also ja mit der Geschichte davon irgendwie beschäftigt. Die Bücher hat er alle unter dem Pseudonym Theophrastus publiziert, inspiriert von einem antiken Philosophen und ganz im Sinne der Illuminaten selbst, die sich ja auch so coole Namen gegeben haben. Und Reuss, der eigentlich ursprünglich Drogist und später Opernsänger war, bevor er seine Stimme verlor, wahrscheinlich weil er zu viel Wagner gesungen hat, arbeitet dann unter anderem als Kriegsberichterstatter. Und obwohl ursprünglich die Ausrichtung des Ordens schon um philosophische Forschung und Charakterbildung und Unterstützung idealistischer Projekte ging und weniger, also oder gar nicht um politische oder religiöse Themen, kam es zu Meinungsverschiedenheiten und einer Trennung zwischen den beiden. Und Reuss geht dann nach Amerika und exportiert seine okkultistische, esoterische Variante. Am 18. Januar 1903 wurden dort Satzungen verabschiedet und die Ordensgrade vereinfacht. Lies mal bitte die 7 Ordensgrade der amerikanischen neu gegründeten Illuminaten vor, bitte.
Der erste ist Novize, gefolgt von Minerval, Magus, Großmagus, kleiner Illuminat, großer Illuminat. Und ganz am Ende, die 7. Stufe, dirigierender Illuminat.
Lustige Ränge, oder?
Mhm.
Und wir beide standen ja in unserer Jugend auch sehr auf so magische Romane und Sachen, wo irgendjemand, also ich rede nicht nur über Harry Potter, sondern eben über Fantasy mit
Magie. Okay, schon, ja, ja.
So im,
Harry Potter habe ich nie gelesen.
Aber du hast viele andere Fantasy-Literatur schon
gelesen. Ja, ja. Ne? Ja.
Und das ist tatsächlich wie aus einem dieser Romane entlehnt. Ja, das war eine Zeit bevor des Internets und bevor den Computerspielen. Die Leute mussten das irgendwie ausleben. All die Leute, die weißt du, WoW gezockt haben.
D&D.
Ja, genau. Level up halt von, ne, so. Diese neue Verbreitung im amerikanischen Raum unter Reuss mit dieser okkultistischen Ausrichtung zog dann unter anderem 1912 Aleister Crowley an, der dem Orden beitrat und eine eigene spezielle Rangstufe zu seinen Ehren bekam. Und Crowley ist eben die Person, die als Begründer des modernen Satanismus bekannt wurde oder bekannt ist. Und führte dann dazu, dass die neuen Illuminaten in Amerika vor allem oft mit Satanismus assoziiert werden. Das liest man auch viel auf den Verschwörungswebsites. Wo wir hier sehen, klar, das hat ja auch einen gewissen Ursprung. So die Frage, was sie unter Satanismus am Ende verstehen und wie ernst sie Crowley nehmen, in dem, was für Schlüsse sie dann daraus ziehen. Selbst innerhalb des Illuminatenordens wurden Crowleys Ideen als zu radikal empfunden und stießen auf viel Ablehnung. Ich stoppe mich jetzt nicht weiter über Crowley zu reden, weil diesen Strang werden wir separat weiterverfolgen, wenn wir über Crowley und das Entstehen des modernen Satanismus reden, mal irgendwann demnächst hoffentlich. Der Ordo Templi Orientis, über den wir auch schon mal geredet haben, als es Ariosophen ging und so, war eine sexualmagische Organisation, die 1912 entstand und die sich auch spezifisch auf die Illuminaten mitbezogen hat, obwohl sie eben sexualmagisch unterwegs waren und da eben auch viel mehr Rosenkreuzer als alles andere. Dieses Weiterbestehen im frühen 20. Jahrhundert in Amerika hat auf jeden Fall dazu geführt, dass es in Amerika nochmal ganz andere Assoziationen gibt, die jetzt gar nicht auf den europäischen, bayerischen Orden oder Weißhaupt nur zurückgehen, sondern die sich auf die jüngere Geschichte beziehen. Und es ist aber deswegen ja Quatsch zu sagen, die bayerischen Illuminaten waren Satanisten oder sowas, was man findet online. Jetzt wurde dieses Thema in Deutschland gar nicht so richtig lange gar nicht so richtig beachtet. Noch 1975 hat sich Richard von Dülmen zu Recht darüber beklagt, dass der Geheimbund der Illuminaten, Zitat, nie die ihm gebührende Beachtung der deutschen Geschichtswissenschaft gefunden habe. Das hat sich in den vergangenen 50 Jahren erheblich verändert. Und mittlerweile gehört der Bund halt tatsächlich zu den am besten aufgeklärten, mit erforschten aufklärerischen Geheimbünden überhaupt. So. Und Grund dafür ist natürlich die Quellenlage, die gute, dadurch, dass die ganzen Schriften beschlagnahmt wurden und die ganzen Ordenskorrespondenzen, dass man eben so einen guten Einblick hat und das alles dann auch veröffentlicht und nicht irgendwie geschreddert wurde, verbrannt. Da hat sich das Blatt auf jeden Fall gedreht. Wenn ihr dazu was lesen wollt, es gibt sehr viele gute Artikel, die auch öffentlich zugänglich sind.
Und trotzdem bleiben diese Verschwörungstheorien, obwohl es so gut erforscht ist, ist das, was bei den meisten hängen bleibt. Gut, es setzen sich wahrscheinlich auch die wenigsten wirklich damit auseinander, aber wofür es bekannt ist, sind nun mal die Verschwörungserzählungen letztendlich.
Ja, das ist aber halt auch das Wirkmächtige, weil ja. es ist halt verlockender, so eine Geschichte dazu zu benutzen, um eine einfache Erklärung für ein komplexes Problem, für eine komplexe politische Gemengelage zu finden, sei es die Französische Revolution, sei es die Oktoberrevolution, sei es unsere heutige schwierige politische Lage, an allen Fronten, so schwierige politische Lage rundherum. Und die Verschwörungstheorie ist einfach ein wunderbares Mittel, die was Baruel da vorgegeben hat als Muster, lässt sie einfach so wunderbar immer wieder neu anreichern und wieder neu einsetzen und neu auflegen. Auf der Art ist die Q-Verschwörung ja auch eine Neuauflage davon. Und Gesellschaften haben einfach sehr paranoide Tendenzen. Wir Menschen haben wahrscheinlich immer gewisse paranoide Tendenzen. Das steckt vielleicht in unserem Überlebenstrieb ein bisschen drin. Aber je komplexer die Gesellschaften werden, in denen wir leben, desto mehr führt uns dieser Trieb dazu, vereinfacht auf die sehr komplexe Welt zu blicken, die wir mittlerweile beleben, bewohnen. Und schnelle, kurze Erklärungen zu finden, die leider nicht zielführend sind und leider zu keiner Verbesserung führen. Ist auch immer die Frage, wem nutzen unsere Verschwörungstheorien denn am Ende? Und am Ende nutzen die wahrscheinlich den Leuten, die halt tatsächlich die Macht haben und tatsächlich Macht missbrauchen. Und ich rede hier nicht von irgendwelchen shadowy Elites, sondern von, wir wissen, wer das ist, so. Du brauchst keinen Geheimbund, um zu sehen, wer irgendwie die Welt kaputt macht.
Ja, schlag eine Zeitung auf und Elon Musk winkt dir entgegen. Hallo.
Und gerade auch wenn da, das ist ja gar nicht von wegen Deep State, das passiert ja vor unseren Augen und ist überhaupt nicht versteckt. Und trotzdem ist es anziehender und irgendwie erleichternder zu glauben, dass es die bayerischen Illuminaten sind oder ein uralter Bund, weil die, wenn es tatsächlich der Bund der Schlange aus Mesopotamien wäre, die wüssten wenigstens, was sie tun. Die machen das schon ganz lange. Ja, was ich sagen wollte, am Ende dient es halt tatsächlich den Leuten, die tatsächlich die Macht haben, die lachen sich eins ins Fäustchen und denken, die Idioten glauben an die Illuminaten oder Q oder was weiß ich, anstatt sich Gedanken darüber zu machen, wie ihr Leben besser laufen könnte. Weil wie kannst du gegen diese uralten Mächte ankommen als Einzelperson? Ja, du bist ja ausgeliefert. Wenn man erkennt, dass die Leute, die die Struktur machen, einfach auch genauso nur Menschen sind wie wir selber. Und der Verschwörungsglaube hält uns so ein bisschen davon ab, tatsächlich vielleicht aktiv zu werden. Ist auch ein Glaube, der in eine Art Starre führt, anstatt dem Glauben aktiv an seinem Leben was zu verbessern zu können oder daran arbeiten zu können. Ja. So, wo ich jetzt hier noch zu deprimiert werde, zum Abschied noch ein wunderbares Zitat aus der Illuminatus-Triologie und meine kleine Recherche am Ende als kleiner kleinen Schmankerl.
Das ist Memo Nummer 158-6. Hier ist die seltsamste Version der Geschichte der Illuminaten, die ich bisher gefunden habe. Sie stammt aus einer Publikation, die von einem gewissen Philip Campbell Argyle Stewart geschrieben, herausgegeben und veröffentlicht wurde, der behauptet, dass die Konflikte in der Welt auf einen uralten Krieg zwischen den semitischen Chassaren und den nordischen faustischen Völkern zurückzuführen sind. Meine Theorie ist, dass der chassarischen Bevölkerung eine extrem teuflische, aufgezwungene Kruste hinzugefügt wurde, die aus Humanoiden besteht, die mit einer fliegenden Untertasse vom Planeten Vulkan gekommen sind, von dem ich annehme, dass er sich nicht in einer intramerkurialen Umlaufbahn um die Sonne befindet, sondern in der Erdumlaufbahn, hinter der Sonne. Für die Erdbewohner für immer außer Sichtweite. Immer 6 Monate hinter oder vor der Erde in der Umlaufbahn. Die zuvor vergleichsweise trägen und ziellosen Migrationsströme, die als Franken, Goten, Angeln, Sachsen, Dänen, Schwaben, Alemannen, Langobarden, Vandalen und Wikinger bekannt waren, wurden plötzlich durch normannisch-martianische Varangianer überkrustet, die in fliegenden Untertassen vom Saturn über den Mars ankamen. Nach 1776 bediente sie sich, die chassarisch-vulkanische Verschwörung, der Illuminaten und der großen Freimaurer. Nach 1815 bediente sie sich der finanziellen Machenschaften des Hauses Rothschild und nach 1848 der kommunistischen Bewegung und nach 1895 der zionistischen Bewegung. Eine weitere Sache muss erwähnt werden. Frau Helena Petrovna Plavatsky, geborene Hahn in Deutschland, 1831 bis 1891, Gründerin der Theosophie, war sowohl heuchlerisch als auch teuflisch. Eine wahre Hexe von großer böser Macht, die mit Illuminaten, Großorient-Freimaurern, russischen Anarchisten, britischen Israel-Theoretikern, Proto-Zionisten, arabischen Attentätern und Betrügern aus Indien verbündet war.
Großartiges Zitat, großartige Story und die Quelle, die angegeben wird in der Illuminatus-Trilogie, ist der High IQ Bulletin, Band 4, Nummer 1 aus dem Januar 1970, herausgegeben von Philip Campbell Argyle Stewart, Colorado Springs, Colorado. So, erstmal großartig, was wir hier haben. Wir haben einen Einstieg, der könnte von Dugin sein oder irgend so einem Nazbol aus Russland mit den semitischen Chassaren, die da eben, ne? Die Chassaren waren eben dieses Volk, was nördlich des Kaukasus eine Zeit lang ein großes Handelsreich aufgebaut hat und die vielleicht, also das gibt es auch also verschiedene historische Forschung zu, aber da gibt es eben die recht plausible Theorie, dass die, während alle anderen eben zu Christentum oder Islam konvertiert sind, dass es eben so eine Art jüdische Mission dorthin gab und die zum Judentum konvertiert sind, als dritter Weg sozusagen. Und dementsprechend gibt es dann Verschwörungstheorien, tatsächlich große darüber, die Kassaren, dann die tatsächlichen, der tatsächliche Ursprung der Ashkenazi, also der Juden in Russland und Osteuropa, seien, was aber kompletter Quatsch ist, da können wir mal anders mal drüber reden. Also es wurde mittlerweile auch durch Genanalysen und sowas alles komplett ad absurdum erklärt. Aber da gab es eben diese Idee, dass es sowas, so eine Art zentralasiatisches Judentum gäbe, was gegen die Welt kämpft. Ne? So. Und dann haben wir die Humanoiden, die fliegenden Untertassen, die natürlich, als er das 1970 geschrieben hat, gerade auch groß in Mode waren. Und die Völkerwanderung wird dann mit den normannisch-martianischen Varangiern überkrustet. Sehr schöne Formulierung auch wieder, die Alienrassen. So, klingt so ein bisschen nach Scientology. Und dann der großartige Abriss über Blavatsky, der mir beim Lesen große Freude bereitet hat. Hört euch unsere Blavatsky-Folge an, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Eine wahre Hexe von großer, böser Macht. sehr schön. Und dann dachte ich mir, Moment, der High IQ Bulletin, das hört sich doch lächerlich an. Das ist doch so eine perfekte Verschwörungstheorie, wie wir die quasi heute aus dem Internet kennen, aus Wer hat denn das 1917 in einem selbstveröffentlichten Newsletter rausgebracht, den er der High IQ Bulletin nennt? Wer war dieser? Muss er erfunden sein von den beiden. Jetzt habe ich endlich mal eine Memo gefunden, wo ich weiß, das kann ich gucken, das ist Quatsch. Und dann habe ich nachrecherchiert und habe tatsächlich der High IQ Bulletin von Philip Campbell Argyle Stewart gefunden in ein Dokument namens HCUA Investigation of Un-American Propaganda Activities in the US, Volume 12 von 1940, das ist die Zeit bis 1940, dass da der High IQ Bulletin von Philip Campbell Argyle Stewart aus Colorado Springs geführt wurde. Das heißt, das Magazin und die Publikation unter diesem Namen gab es tatsächlich. Und da hat tatsächlich jemand seine Verschwörungstheorien in so schöner Form an die Welt verbreitet. Nur hat so jemand, der fürs Internet gemacht war, bevor es das Internet gab. Und sehr schöne Perle, die beiden natürlich auch gefunden haben fürs Buch. Ja, so viel hierzu, so viel zu den Illuminaten von unserer Seite erstmal. Schreibt uns in die Kommentare, was euch gefehlt hat, was euch überrascht hat. Wir bedanken uns bei all unseren Patreons für die Unterstützung. Und alle YouTube-Premium-Leute, da könnt ihr uns auch unterstützen. Vielen Dank an Fanny Dietrich, Freya Stuart, Onkel Didi, Alexi, Katharina, Fernando, Brigitte, Super Silvi, Lefardus und Petrusilius Zwackelmann. Und vielen Dank an alle anderen auch. Und wir hören uns nächste Woche oder in 2 Wochen. Mal gucken.